War ja schon eine interessante Einleitung jetzt für die Predigt, was wir da alles gehört haben. Es geht in dem Stil weiter. Satan ist besiegt.
Amen.
Ja, Dämonen müssen fliehen, Geister haben keine Macht mehr. Und das Einzige, was ja der Teufel noch kann, ist ja, dass er uns Angst macht. Und Menschen, die Angst haben, sind unfähig, irgendetwas zu tun. Die gehen keinen Schritt mehr vor, keinen Schritt mehr zurück. Ja. Und ja, da geht einfach nichts mehr weiter. Wir werden uns weiter mit dem Weg beschäftigen, auf dem wir sind. Nämlich von Ägypten nach Kanaan, wobei Ägypten für die Welt steht, für die Knechtschaft der Sünde, für die Herrschaft der Finsternis, ja, Sklaverei, Unterdrückung. Moses steht für Jesus, der da reinkommt und sagt, hey, ich führe mein Volk in die Freiheit. Kommt alle mit, wir gehen hier raus. Ja. Und der Pharao steht für Satan, der auf dem Thron in Ägypten sitzt und sich über Mose lustig macht. Hey, welcher Gott. Ja, er sieht sich ja selber als eine Reinkarnation des Sonnengottes. Also, Mose, was willst denn du hier eigentlich, ja? Okay. Dann gab's mal einen Wirbel und einen Crash. Die 10 Plagen Ägyptens, die hat ja Gott nicht einfach so gemacht, weil er gerade lustig drauf war, sondern er hatte damit auch die Götter Ägyptens gerichtet, haben wir gelesen. Und als es dann an das Passahlamm ging, an das Blut, ja, an die Erstgeborenen, dann sind sie alle rausgeschmissen worden. Und dann sind sie in die Freiheit gegangen. Und die Überschrift heute, die ich habe, ist Exodus und Taufe. Das letzte Mal hatten wir Passahmahl und Taufe, glaube ich. Und so, heute gehen wir den nächsten Schritt. Und wir beginnen mit 2. Mose. Und da werden wir auch ziemlich viel drinnen bleiben. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 37 und 38. Und hier steht, und nun brachen die Söhne Israel auf. Nach 430 Jahre Sklaverei und Unterdrückung und Knechtschaft und Peitsche und Not und Leiden, und sie schrien ja so zum Herrn, dass es im Himmel gehört wurde, steht ja drinnen. Ja. Und nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot. Und jetzt kommt der Hammer. Etwa 600.000 Mann zu Fuß. Die Männer ohne die Kinder. Und ohne Frauen. Also das heißt, hier sind 1 Million Leute unterwegs. Oder noch mehr. Wie gesagt, das ist 3-mal so viel wie vor Adelberg. Da ist das Rheintal voll. Ja, wenn du da vom Fenster runterschaust, da wuselst du nur noch wie ein Ameisenhaufen. Ja. Ja. Und die ziehen alle raus. Die ziehen alle raus. Und im Vers 38, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf. Das heißt, hier waren auch Leute, die keine Juden waren. Die haben die Gelegenheit auch gleich ergriffen und gesagt, wenn die abhauen, ich hänge mich da gleich mal an. Ich gehe da gleich mal mit. Also Kinder Gottes, die in die Freiheit gehen, sind auch ein Segen für andere, auch wenn sie Jesus oder Gott nicht kennen. Ja? Jünger Jesus sind auch ein Segen für andere, ob sie es wollen oder nicht. Ja? Die sind einfach mal mitgegangen. Dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Also da sind wahrscheinlich noch einmal 100.000 Viecher mitgelaufen. Ja, also könnt ihr euch mal das Chaos vorstellen. Das war ja nicht organisiert. Da vorne lief Mose. Dann liefen noch die 70 Ältesten hinterher, sage ich mal, die ja, ne, die werden ja später eingesetzt. Aber es gab ja auch Leiter, die Fürsten und so weiter, die liefen da noch mit. Und ja, Aaron war auch noch nicht eingesetzt, aber er war sicherlich auch schon da vorne dabei, genauso wie Josua wahrscheinlich und Miriam. Und alle hinterher. Und eben andere haben das mitgekriegt, hey, die hauen hier ab, ich packe auch mal gleich meinen Esel. Und bin hier fort, nichts wie raus aus Ägypten. Also hier war einiges los. Ein chaotischer Aufbruch von jetzt auf gleich. Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich noch vor Sonnenaufgang. Also 5 Uhr früh, ja, hat's geheißen, alle raus hier, verschwindet, wir können euch nicht mehr sehen. Ja, und das war der Beginn eines Exodus, der das Volk verändert hat, der den Einzelnen verändert hat, der die Geografie verändert hat, der die Geschichte verändert hat. Mit diesem Auszug Israels aus Ägypten haben sich viele, viele Dinge verändert. Ja, das liest man mal so schnell noch mehr. Israel ist aus Ägypten raus und ging nach Kanaan rein. Aber was das geheißen hat, wenn über 1 Million Leute plötzlich von einem Ort zum anderen ziehen, und das war ja nicht geordnet. Ja, wir lieben ja die deutsche Gründlichkeit, ne? Wir Österreicher haben das ja auch drinnen, die Ordnungsliebe, nur wir gehen es gemütlicher an wie die Deutschen. Ja, Deutschland hat gleich so einen Stress mit ihrer Ordnung, aber wir haben das ja auch irgendwo drauf. Nur etwas gemütlicher. Aber hier hat das Chaos geherrscht. Jeder hat seinen Esel gepackt, seine Kuh genommen, seine Familie und hat sein Haus verlassen. Und eine ganze Region war plötzlich menschenleer. Da war ja niemand mehr. Ja? Die wohnten ja alle an einem Ort. Ich sag mal in einem Bundesland, ne? Und plötzlich sind die alle weg. Da war ein ganzer Landstrich, war plötzlich leer. Ja? 1 Million Menschen fort. Ja, das muss man sich mal geben. Das war Chaos pur, was da geherrscht hat. Ja, einfach mal der Sonne nach. Die Sonne ist da drüben, darüber rennen wir. Nehme ich mal so an. Sie, irgendwie müssen sie ja so ein Ding gehabt haben, wo es lang geht. Ja, Kompass hatten die ja keinen. Ja, aber irgendeine Richtungsweisung mussten sie ja haben. Exodus. Chaos. Totale Veränderung. Ja, da ging es echt rund. Und das ist ja meistens so, wenn Menschen ihr altes Leben verlassen, dann ist oft Chaos. Ja, da geht's rund. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ja, Und für die ganzen Verwandten und Freunde und alles ist irgendwo in Aufruhr, so, wow, oder? Was ist denn hier los? Ja, um was geht's denn hier? Was machen die? Ja, und da geht's echt rund. So, Passamal, Tötung der Erstgeburt, Auszug aus Israel, wir sind unterwegs. Ja, das ist ja gleichzusetzen mit der Bekehrung. Wir rufen den Namen des Herrn an, bekommen neues Leben und jetzt machen wir uns auf den Weg mit Jesus. Wir steigen aus dem alten Leben aus, bekommen ein neues Leben, müssen uns völlig neu orientieren. Wo geht's jetzt lang? Ja, das musste hier jetzt Israel auch. Jetzt war keiner mehr da, der denen gesagt hat, wo es lang geht. Das mussten sie sich selber entscheiden. Ja. Und jetzt sind sie da marschiert. Und dann gehen wir mal ins 13. Kapitel, Vers 17 und 18. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Also Gott ließ sie eigentlich einen Umweg machen, steht eigentlich im nächsten Vers, den habe ich jetzt unterschlagen. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Also es gab hier zwei Wege. Einen schönen Weg durch fruchtbares Land, aber eben durch das Land der Philister. Und wir wissen aus der Geschichte, das waren ja immer schon die Feinde Israels. Und Gott Weil er sie liebt, hat er sich gesagt, nee, wenn die hier den Kampf vor sich sehen, dann gehen sie wieder nach Ägypten, das bringt's nicht, das ist nicht wirklich sinnvoll. Ich führe sie einen anderen Weg, wo sie keinen Kampf haben, wo sie keine Feinde haben. Ich führe sie einen anderen Weg, ich führe sie durch die Wüste, einen unfruchtbaren Weg, an das Schilfmeer. Da sind keine Feinde, da sind keine Menschen, da ist alles friedlich. Ja, also hat er sie dahin geführt. Damit war Israel aber nicht ganz einverstanden, weil am Schilfmeer war einfach mal Pause. Da konnten sie nicht mehr weiter. Ja, da war einfach fertig. Und jetzt standen sie da am Schilfmeer und wir wissen ja, dass sie dann ganz schön gemurrt haben. Ja, und gemotzt haben und wieder zurück nach Ägypten wollten und so weiter und so hin und her. Und das ist ja oft so, wenn wir mit dem Herrn anfangen, die Widerstände kommen. Wenn wir uns bekehren und anfangen, einen neuen Weg zu gehen, dann kommt's. Ja. Und Gott in seiner Güte und Gnade, anders kann man das ja hier nicht sagen. Er sagt, okay, wenn ich sie gegen die Philister ziehen lasse, dann müssen sie kämpfen. Dann müssen sie was tun. Also da lasse ich sie jetzt nicht hin, ich führe sie unten durch Schilfmeer und das werde ich ihnen aufmachen. Dann müssen sie nichts tun. Dann müssen sie gar nichts tun, sie müssen nur ruhig bleiben. Ich mache das für sie. Hat er ihnen aber nicht gesagt. Das ist ja das Problem, das wir haben. Gott macht uns ob, er führt uns einen Weg und dann kommen wir mal an ein Problem und sagen, hier geht's aber nicht weiter. Aber Gott hat uns ja diesen Weg geführt, weil er wahrscheinlich einfacher ist wie ein anderer, wo wir selber kämpfen müssen. Und er führt uns einen Umweg an ein Problem ran, wo wir sagen, aber da können wir nichts tun. Gott sagt, ja, das weiß ich ja.
Ich mach's.
Das mache ich für euch. Ja, ich weiß doch, dass ihr nicht durch das Schilfmeer könnt. Ja, aber bevor ihr euch mit den Philistern rumkämpft, ja, und da die Krise kriegt und Angst kriegt, ich führe euch mal ein Schilfmeer und das mache ich euch auf und dann regle ich das für euch. Geht einfach mal dahin. Ini. Ist einfach, oder? Erkennst du Gottes Liebe? Erkennst du Gottes Versorgung? Erkennst du Gottes Gnade? Erkennst du Gottes Güte? Ja, im Nachhinein. Ja, das Schöne ist ja, wir können es jetzt lesen, weil Biografien werden hinterher geschrieben. Das ist immer dieser Blödsinn. Wär doch so schön, wenn Gott uns das vorher sagen könnte. So, Hiob hat ja auch das Problem. Er ging da durch diese schwierige Zeit. Dann lesen wir am Anfang von Hiob schon, aber der Satan kam vor Gott und diskutierte mit ihm wegen Hiob. Hätte das Hiob von Anfang an gewusst, hätte er ganz anders reagiert. Oder, ja, wahrscheinlich auch nicht, weil er hat ja eigentlich an Gott festgehalten. Aber ich denke nicht, dass er das am Anfang wusste. Das hat Gott ihm dann hinterher gezeigt, dass er ihm begegnet ist. Ja, bisher habe ich nur von meinem Erlöser gehört. Aber nun habe ich ihn gesehen. Nun bin ich ihm begegnet. Ja, das ist ja der Punkt. Ja, und so Gott in seiner Liebe lässt es nicht zu, dass Israel in einen fleischlichen Kampf zieht, sondern sagt, hey, ich führe euch an einen Punkt, wo ich für euch kämpfe. Da müsst ihr nicht kämpfen, weil da könnt ihr auch nicht kämpfen. Ja? Weil die Armee des Pharao können sie nicht besiegen. Das war eine Weltmacht. Das wäre, als würde die österreichische Armee gegen Russland oder Amerika ziehen. Ja? Also, das braucht man gar nicht erst probieren. Den Gedanken können wir vergessen, ja? So, und das Schilfmeer, da kommen sie auch nicht durch. Also sie brauchen zwei Wunder. Einmal die Armee des Pharao und einmal das Schilfmeer. Sie brauchen zwei Wunder, ja, und sie können nichts tun. 2. Mose, Kapitel 14, 10 und 12. Als nun der Pharao sich näherte mit seiner ganzen Armee, mit, ich glaube, über 600 Streitwagen. Das waren Panzer damals. Das war ja nicht Fußvolk. Hier kam ja eine motorisierte Truppe an. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Die haben sie schon gesehen. Eine riesen Staubwolke, der Lärm von den Rädern, die Pferde. Da ging es richtig zur Sache. Ja, da kamen Tausende von Ägyptern. Eine riesen Armee. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Na, was willst du denn noch machen? Du stehst am Schilfmeer, da geht's nicht mehr weiter. Du bist noch einen Kilometer von der Rettung entfernt, aber den Punkt erreichst du nicht. Und hinter dir kommt die Riesenarmee des Pharao. Und dass die zuerst einmal gewaltig reinhauen mit einem Schwert, ist ja logisch. Die sind wütend. Die wollen Rache. Die kommen nicht zum Diskutieren. Ja, das sind keine griechischen Philosophen, die hier ankommen. Das ist eine Armee. Und die wollen Rache. Das gibt Tote. Ja. Und wenn die da mit ihren über 600 Streitwagen in 1 Million Leute reinfahren, dann kannst du dir vorstellen, wie es da hinterher aussieht. Ja. Und sie schrien zum Herrn und sie sagt zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Also das ist ja Zynismus Bube, ne? Sie hatten immer noch nicht begriffen, dass es Gott war, der sie herausgeführt hat. Sie sagen immer, Mose, du hast uns herausgeführt. Ja, du bist schuld. Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Also sie haben schon in Ägypten was zu Mose gesagt. Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das haben sie ihm schon in Ägypten gesagt. Die waren nicht so begeistert von dem Auszug, von dem Exodus, wie Mose es war. Die haben gesagt, Mose, wer weiß, was du willst und wer du bist und wir sollen da in die Wüste nach Kanaan. Kanaan ist besiedelt, was sollen wir denn da machen? Da gibt's große Städte. Ja, das war ja bekannt. Ja. Die Ägypter haben immer wieder Kriegszüge nach Kanaan gemacht. Ja. Also von daher waren sie ja informiert, dass es da Städte gab, dass es da Völker gab, dass das Land besiedelt ist. So, und so, nee, wir wollen in Ägypten bleiben, ey, Mose, mach hier keinen Stress. Aber mit der letzten Plage hat der Pharao sie fortgejagt. Und Mischvolk ist gleich mit. Und die sind da raus. Aber die Begeisterung daraus zu ziehen, war nicht wirklich sehr groß. So, und jetzt stehen sie da am Schilfmeer und hinter ihnen kommt die Armee des Pharao. Und jetzt zittern sie um ihr Leben. Und jetzt sagen sie, Mose, sag mal, geht's dir eigentlich noch gut? Ja? Wozu sollen wir hier sterben? Du hättest uns auch in Ägypten sterben lassen können. Was soll der ganze Blödsinn? Ja? Und ich denke, das sind ja Dinge, die wir auch immer wieder von Leuten hören, die sich bekehren, die in die Gemeinde kommen, die Probleme kriegen und sagen, hey, hätte ich doch bloß nie mit euch irgendwas gemacht. Wäre ich doch bloß nie zu euch in die Gemeinde gegangen. Ich habe nur Stress. Seit ich euch kenne, habe ich nur Stress. In meiner Familie habe ich Stress, in meiner Ehe habe ich Stress, an meinem Arbeitsplatz habe ich Stress. Ja, seit ich bei euch in der Gemeinde bin, ich komme nicht mehr. Ihr könnt mich alle mal. Ja. Seitdem läuft überhaupt nichts mehr. Es geht mir ans Leben. Ja, kennt ihr sowas? Ich habe das von Neubekehrten schon öfters gehört. Die dann nicht mehr in die Gemeinde kamen. Die sagen, hey, das bringt's nicht. Ich dachte, mein Leben wird besser und wird schöner und wird ruhiger und wird friedlicher. Und stattdessen geht's mir hier ans Leben. Jedes plötzlich gegen mich. Ja? Der Pharao kommt und jetzt redet Mose zu ihnen, fürchtet euch nicht. Wir haben ja schon gehört in den Zeugnissen, wo wir es erst diskutiert haben, Satan will uns Angst machen, oder? Er will uns Angst machen, weil wenn wir Angst haben, geben wir auf. Wenn wir Angst haben, haben wir keine Freiheit mehr, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir Angst haben, dann sehen wir nur noch Stress, dann sehen wir nur noch Action, ja, und Züge und Sachen und oh, dann wissen wir nicht mehr, sollen wir links gehen, sollen wir rechts gehen, wo ist oben, wo ist unten. Wenn du Angst hast, ist echt schlimm. Und so hier kommt Mose und sagt, fürchtet euch nicht. Wie oft lesen wir das in der Bibel? 365 Mal. Fürchtet euch nicht. Jesus hat das auch öfters zu seinen Jüngern gesagt. Fürchtet euch nicht. Ich bin's. Und jetzt kommt die Botschaft des Mose. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Amen.
Amen.
Fürchte dich nicht, bleib stehen und sieh zu, wie der Herr dich rettet. Wow, was für eine Botschaft. Ha? Bleib einfach stehen, bleib einfach ruhig und schau zu, wie der Herr dich rettet. Mach keinen Stress. Du kannst es sowieso nicht ändern. Hinter dir ist die Armee des Pharao, vor dir ist das Schilfmeer. Wo willst du denn hin? Was willst du denn tun? Bleib doch einfach ruhig und schau zu, wie der Herr dich jetzt rettet. Ja, er sagt nicht, wartet darauf, vielleicht wird der Herr etwas tun, ja, sondern er sagt, bleibt einmal ruhig und schaut zu, er wird's tun. Schaut mal zu, was der Herr jetzt macht. Wow, ja. Es gibt einen Bibeltext, da steht, durch Stille sein und hoffen würdet ihr gerettet werden. Einfach mal zur Ruhe kommen und sagen, okay, ja, ich kann hier gar nichts mehr tun. Ich bleibe jetzt hier einfach mal ruhig. Und jetzt schaue ich mal zu, was du tust. Nicht im Sinne von, ich hoffe, Herr, dass du jetzt eingreifst, sondern der Herr wird eingreifen, weil er hat es ja verheißen. Ich werde immer bei dir sein. Ich bin dein Versorger. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin bei dir. Das hat er ja verheißen. So, und jetzt stelle ich einfach mal hin und sage, okay, Herr, lass mich jetzt mal sehen, was du tust. Mal zuschauen. Weil was anderes sagt er nicht. Mose sagt, schaut einfach mal zu, was der Herr jetzt tut. Ja? Fürchte dich nicht und sieh zu. Ja, jetzt kommt Kino. Jetzt kommt der Live-Film. Jetzt kommt Action. Seht mal zu, was der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, jetzt in einer Situation tut, wo du nichts mehr tun kannst und wo du so gut wie tot bist. Und jetzt sieh mal zu, was Gott tut. Bleib einfach mal ruhig, bleib einfach mal stehen, mach die Augen auf, guck dich um. Jetzt passiert irgendwas. Herrlich. Ja, Gott ist gut. Und Gott tut das aus Liebe.
Halleluja.
Er führt sie hier in eine Situation, wo es um ihr Leben geht. Aber Gott wusste genau, was er tut. Ja? Ja? Hätte er sie gegen die Philister ziehen lassen, hätten sie kämpfen müssen. Am Schilfmeer hat er gesagt, bleibt einfach mal ruhig und guckt mir zu. Ich regle das jetzt mal für euch. Aber eben auf meine Art und Weise. Das ist ja der Punkt, um den es hier geht. Ne? Mhm. Gott tut nicht immer das, was wir gerne hätten, oder? Mhm. Das ist der Punkt. Und der regt mich so oft auf.
Ja. Ja.
Du stehst an einem Punkt und dann denkst du dir, okay, Gott könnte jetzt auf die Art und Weise mir eine Tür öffnen, dass ich hier gut rauskomme und dann probiert man was und es funktioniert nicht. Dann probiert man was anderes. Das geht auch nicht. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt ist fertig. Und dann fängst du wirklich an zu beten, Herr, du was. Und hast im Hinterkopf die Idee, wie könnte es denn jetzt sein? Und dann tut er ganz was anderes. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, er tut es in der letzten Minute. Und das sind einfach zwei Dinge, ja, wo wir dann im Neuen Testament lesen, Geduld hat die Not, damit ihr die Verheißung erlangt. Und Israel musste die ganze Nacht auf die Rettung warten. Ja? Die ganze Nacht. Ja, da kam ein starker Wind von Osten, hat das Schilfmeer ausgetrocknet, na, und so weiter. Und dann standen die Wände links und rechts, die Wassermassen, aber der Wind ging die ganze Nacht. Ja, 8 Stunden, 10 Stunden lang bläst hier der Sturm. 2, 3, 4 Kilometer hinter dir die Armee des Pharao. Ja, also das ist dann schon eine tolle Nacht, ne? Und Mose sagt ihr, fürchtet euch nicht. Hey, ich habe doch keine Angst. Wozu? Ja, 5 Kilometer hinter mir ist die Armee des Pharao, vor mir ist ein Schilfmeer, ich kann es mir aussuchen, ich kann ertrinken, ich kann mich erschlagen lassen. Warum soll ich mich fürchten? Fürchtet dich nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Ihr müsst gar nichts tun. Macht alles der Herr. Bleibt einfach mal ruhig, haltet die Füße still, schaut zu. Wow. 2. Mose, bleiben wir im 14. Kapitel, Vers 19 und 20. Und jetzt beginnt die Rettung des Herrn. Was passiert jetzt? Ja? Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie er dazu kommt, das zu schreiben. Der Engel des Herrn, der vor ihnen herging, erhob sich, ging über 1 Million Leute hinweg und stellte sich hinter sie. Irgendwie müssen sie das gesehen haben. Wie kommt Mose dazu, das zu schreiben? Ja, ab und zu denke ich mir, ich bin im falschen Film. Ja, die schreiben Dinge. Ja, der Engel des Herrn erhebt sich und geht hinter sie. Wow. Ein Engel. Das sind nicht die kleinen Weihnachtsengel auf dem Weihnachtsbaum. Ne? Wir reden von himmlischen Engeln, okay? Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen, da war schon die Wolkensäule. Ja, da sind wir beim Kompass wieder. Der war doch schon da. Die Wolkensäule war schon da. Vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. Also Israel zog aus, die Wolkensäule ging vor ihnen her, die hat sie ja durch die ganze Wüste geführt, 40 Jahre. Und der Engel, oder ein Engel des Herrn, ja, ich glaube, es steht hier, der Engel Gottes, ja, der vor dem Heer Israels herzog, also beide erheben sich über das ganze Volk, ja, so, wow. Und stellte sich hinter sie. Meine, da sind ja schon Dinge geschehen, oder? Ja? Und was passiert dann? So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Also der Engel des Herrn und die Wolkensäule stellten sich zwischen Israel und Ägypten. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Also diese Wolkensäule war auf einer Seite total finster und auf der anderen Seite wie eine Lichtquelle. Israel hatte die ganze Nacht Licht. Und bei den Ägyptern war es so finster, die haben nichts mehr gesehen. Die konnten sich nicht mehr bewegen. Ja, die haben vielleicht noch Fackeln gehabt. Aber da ging nichts mehr. Die wussten nicht mehr, wo sie waren. Es war einfach nur stockdunkel. Nichts mehr. Ja? Und bei den Israeliten war alles schön erleuchtet. Ja? Und Mose streckte seine Hand aus, Vers 21, über das Meer, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte das Meer trocken. Ja. Die ganze Nacht. Hinter Israel die ägyptische Armee, dazwischen der Engel des Herrn, die Wolkensäule. Die Säule leuchtete. 1 Million Menschen oder über 1 Million Menschen hatten Licht in der Nacht. Kannst du dir mal vorstellen, was das für eine Wolke war? Die war Kilometer hoch, die war Kilometer breit. Und die strahlte. Da leuchtete es raus. Wow, das ist ja Hollywood, hä? Das ist ja Wahnsinn. Das muss man sich mal geben, wie das war. Und dann kam ein starker Ostwind. Und der trocknete dieses Flussbett so aus, dass alle Feuchtigkeit weg war. Wie durch eine Wüste sind sie gegangen. Durch einen Fluss. Ja? Also hier sind schon Dinge passiert, und das hat alles Gott gemacht. Was hat Israel gemacht? Außer Murren und Motzen gar nichts. Ja? Aber Mose hat gesagt, steht und seht mal, was der Herr jetzt für euch tut. Seht mal zu. Und dann erhob sich der Engel, dann erhob sich die Wolkensäule, stellte sich hin. Dann kam das Licht. Alles war ein helles Licht getaucht, ja. Dann kam der Ostwind, das Meer teilte sich, der Meeresboden wurde getrocknet, damit sie keine nassen Füße kriegen. Stellt euch das mal vor, was Gott hier tut. Also ich denke mir, die ganze Erde hat über das geredet, was da passiert ist. Ja. Der Herr kämpft für euch. Bleibt mal ruhig. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen, wenn wir in solche Schwierigkeiten kommen, dass wir ruhig bleiben und mal zuschauen, was der Herr tut. Wir können ja sowieso nichts mehr tun. Jetzt schauen wir mal, was der Herr tut. Ja? Und er hat etwas gemacht, das hätte sich kein Mensch ausdenken können. Dass hier eine Riesenwolke ist, die auf der einen Seite totale Finsternis verbreitet, dass sich nichts mehr bewegt, und auf der anderen Seite ist alles hell erleuchtet, ja, und ein herrliches Licht. Und dann kommt ein Riesensturm auf und der trocknet das ganze Meer. Ja, da gehst du drüber wie durch trockenen Sand. Ja, hey, das können wir uns doch nicht ausdenken. Ja, das geht doch gar nicht. Ja, das ist ja Science-Fiction-Buhr. Ja, und das Ganze ist vor 4000 Jahren gelaufen, 5000 Jahren, ich weiß es gar nicht. Ja, keine Ahnung, wann das war. Und Israel tut nichts anderes, als einfach zuschauen. Der Pharao kommt nicht mehr. Da hinten ist eine Wolke, die beleuchtet das ganze Lager. Aber beim Pharao drüben rührt sich nichts mehr. Da ist alles ruhig. Hier geht ein Sturm. Die Wasser teilen sich, richten sich wie Wände auf. Wow! Dann trocknet der Fußboden. Oh, guck mal! Hey, sowas vergisst du nie wieder. Nie wieder. Wenn du sowas einmal erlebt hast, das verändert dein Leben. Ja? Ich meine, das sind ja Dinge. Erster Korinther 10,2. Jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Da steht nämlich auch etwas über diesen Durchzug. Habt ihr das gewusst? Was der Paulus an die Korinther darüber schreibt? Und zwar im zweiten Vers, fangen wir im ersten an. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Das ist diese Wolke, ne? Alle, das ganze Volk war unter dieser Wolke, hell erleuchtet. Und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Über 1 Million Leute sind da durch. Also das war nicht so ein schmaler Streifen von ein oder zwei Meter, nicht wahr? Kilometer breit. Und alle sind sie durch. Über 1 Million Leute, trockenen Fußes, mit 100.000 Viechern noch und was weiß ich alles, na, Karren und Wahnsinn. Und alle, und jetzt kommt's, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. In dem Moment, als Israel durch dieses Schilfmeer ging und die Wolke über ihnen war, wurden sie alle getauft auf Mose. Ja, das ganze Volk. Ja, sie wurden alle getauft. Und da gehen wir jetzt in den Römer Kapitel 6. Da steht nämlich auch was von Vers 1 bis 11. Das ist jetzt ein langer Abschnitt, den ich lese. Ich könnte eigentlich noch mehr lesen, weil das alles irgendwo dazugehört. Aber ich beschränke mich hier auf 1 bis 11 und dann fasse ich das mal zusammen. Okay? Was sollen wir nun sagen? Fragt der Paulus hier. Was sollen wir denn jetzt sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, aber Gott lebend in Christus Jesus. So, was hat das jetzt mit dem Schilfmeer zu tun? Es hat mit der Taufe zu tun. In der Taufe, und zwar auf Christus Jesus werden wir getauft. Israel wurde auf Mose getauft. Dabei war das denen nicht mal bewusst, um was es hier ging. Die wussten das gar nicht. Wir wissen es aber jetzt. Israel wurde auf Mose getauft. Wir sollen auf den Namen Jesus Christus getauft werden. Haben wir hier gelesen. Und wer mit Jesus in den Tod geht, der bekommt neues Leben. Das heißt, das alte Leben ist vorbei. Das heißt, die Macht und der Einflussbereich der Sünde ist vorbei. Die Welt ist vorbei. All das, für was Ägypten steht, ist durch die Taufe vorbei. So wie Israel durch das Schilfmeer ging und hinter ihnen wurde die ägyptische Armee vernichtet. Und Mose hat ja gesagt, ihr werdet sie in Ewigkeit nie wieder sehen. Wenn wir davon ausgehen, dass diese ägyptische Armee das Heer der Finsternis ist, als Bild, ne? Wir werden den Teufel und seine Dämonen, seine Engel, nie wieder sehen, in Ewigkeit nicht mehr. Weil die Bibel sagt, die Hölle ist für den Teufel und seine Engel gemacht worden. Und er wird am Ende der Zeit da reingeschmissen und er kommt nie wieder raus. Und das sage ich ihm auch öfters. Sagt Satan, du hast den Urteil empfangen, du gehst in die Hölle, aber ich gehe zu meinem Vater in den Himmel. Und wir werden uns nie wiedersehen in Ewigkeit. Es ist vorbei. So, und wenn wir in die Taufe reingehen, in die Taufe auf Jesus, und da durchgehen, rein ins Wasser und wieder raus, sozusagen durch dieses Schilfmeer durch, dann wird die Armee des Pharao zurückbleiben. Das Einzige, was er noch kann, Ägypten kann uns Angst machen. Wir sind immer noch da. Ja, ihr seid auf der anderen Seite des Schilfmeers. Interessiert mich nicht. Versteht ihr das? Ja? Der Teufel kann uns nur Angst machen. Und darum sagt Mose, fürchtet euch nicht. Darum sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Darum sagt Gott immer wieder, fürchtet dich nicht. Satan ist besiegt, die Dämonen sind besiegt, die Mächte und Kräfte, Geister und alles, was es da gibt, alles ist besiegt. Jede Herrschaft hat Jesus besiegt, ist unter seinen Füßen. Und in dieser Autorität sollen wir jetzt vorwärts gehen. Könnt ihr den Weg sehen, wenn wir gehen? Ja? Aus der Sklaverei der Sünde, raus aus Ägypten, ran ans Schilfmeer, durch das Schilfmeer hindurch, was die Taufe ist. Und da gibt's immer wieder Probleme mit der Taufe. Leute bekehren sich, Halleluja, neues Leben. So, dann lass dich jetzt taufen. Au. Au, au. Das ist nicht so einfach. Leute aus der katholisch-charismatischen Erneuerung machen das dann ganz fromm. Die fahren nach Israel und lassen sich an der Taufstelle im Jordan taufen. Damit gehen sie ein bisschen dem Ganzen aus dem Weg. Kostet viel Geld, aber funktioniert. Aber was wir hier sehen ist, Satan ist besiegt. Amen. Amen. Und wenn er uns Angst machen will, können wir das tun, was wir ja schon gehört haben jetzt in den Zeugnissen. Wir schicken ihn einfach weg. Verschwinde. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Wir brauchen dich nicht. Ja, und der in uns lebt, nämlich Jesus Christus, ist stärker als der in der Welt ist. Und das ist Satan. Wir sind die Sieger. Ja? Und darum ist es ja so, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir von allen Menschen verfolgt. Völlig egal, welche Religion und welche Politik sie haben. Ja? Christenverfolgung, Jünger Jesu, wenn in katholischen Ländern genauso verfolgt wie in islamischen Ländern oder in kommunistischen Ländern. Ist völlig egal. Ja, folgst du Jesus nach, gibt's Ärger. Und dann heißt es, fürchte dich nicht, sei ruhig und sieh die Rettung des Herrn. Ja. Und so, wir gehen durch diese Taufe. Ja, und die ist ja wirklich ein ganz markanter Schritt auch, wo wir vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt ja auch etwas bezeugen. Weil Satan kann uns nicht folgen. Ja? Er hat keinen Teil mehr an uns. Das hat der Jesus schon gesagt. Dass Satan kommt, aber er hat keinen Teil an mir. Und so ist es auch mit uns. Satan kommt, aber er hat keinen Teil an uns. Er greift uns an, er versucht uns Angst zu machen, er versucht die Kontrolle zu übernehmen. Und solange wir uns aber weigern, kann er nichts tun. Ja? Er hat verloren. Psalm 106, der ist auch schön. Da geht es auch um diesen Durchzug. Psalm 106, Vers 7 bis 12. Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder. Das ist mal der Beginn. Unsere Väter, sie haben die Wege des Herrn nie erkannt, obwohl sie es gesehen haben, oder? Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise. Wie oft hat Gott eingegriffen bei Israel? Wunder um Wunder hat er getan. Und sie haben es nicht erkannt. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Sie waren widerspenstig. Sie kamen ans Schilfmeer und wir haben es ja gelesen. Mose, was sollen wir denn hier? Gab es in Ägypten denn keine Gräber? Müssen wir hier sterben? War das dein Plan? Ja. Ist ja wirklich toll. Du führst uns in die Freiheit. Ist ja super. Ja. Sie waren widerspenstig am Meer. Sie glaubten nicht, dass Gott sie in die Freiheit führen will. Weil sie hatten immer nur Mose gesehen. Sie hatten nie Gott gesehen. Aber er rettete sie um seines Namens willen. Gott rettet uns immer nur um seines Namens willen. Wisst ihr das, dass das öfters in der Bibel steht? Um seines Namens willen? Um seine Macht kundzutun. Gott gibt seine Ehre niemand anders, um seine Macht kundzutun. Und er bedrohte das Schilfmeer und es wurde trocken. Er ließ sie durch die Fluten gehen wie durch eine Wüste. Trockenen Fußes marschierten die durch ein Meer. Er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Wer hasst uns denn? Satan hasst uns. Ja? Und er rettet uns aus der Hand Satans. Er erlöste sie aus der Hand des Feindes. Alle unsere Feinde sind zunichte gemacht. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Die gesamte Armee Ägyptens wurde an einem einzigen Tag vernichtet. Ja. Und wie steht, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Die Armee Ägyptens wurde vernichtet, ohne dass ein Mensch beteiligt war. Es war nicht einmal ein Engel beteiligt. Er hat sie einfach ertränkt. Ja, Gott braucht keine Hilfe gegen seine Feinde. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Und darum wieder, fürchte dich nicht. Ja, bleib einfach ruhig und sieh zu, was der Herr tut. Lass dich nicht stressen. So, da glaubten sie seinen Worten. Also sie gingen durchs Schilfmeer, sie sahen diese Wolke, die ist ja gigantisch, sie sahen den Engel des Herrn, sie erlebten, wow, die Wasser stehen so trocken, Wahnsinn, ja, also was ist denn hier? Ja, und sie glaubten den Worten Gottes, die er durch Mose zu ihnen gesprochen hat, und sie sangen sein Lob. Und dann wollen wir uns mal anschauen, was sie gesungen haben. Das Lied, das sie gesungen haben, ist nämlich drinnen. 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 15. Unter der Überschrift, das Schilfmeerlied. Dieses Lied kommt dann auch irgendwann in den Psalmen. Ich weiß aber nicht, welcher Psalm es ist, aber es ist auch in den Psalmen drinnen. Aber Vers 1, damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Und in Vers 20, und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und in Reigendänzen. Ja? Also musst du dir mal vorstellen, da. In Reigendänzen. 300.000 Frauen rennen hier im Kreis mit Tamburinen und Trommeln und singen. Und die Männer springen rum und 1 Million Leute singen dem Herrn ein Loblied über die gewaltige Rettung, die sie erlebt haben. Ja, ich nenne das jetzt mal eine Lobpreisparty. Ja, und was haben sie gesungen? Ich möchte hier mal lauter Verse, einzelne Verse rausnehmen. Vers 2 und 3. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, also Gott, ne? Denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld. Jahwe ist sein Name. Hey, vor 12 Stunden klang das noch anders. Seht ihr den Unterschied? Vor 12 Stunden noch, wir gehen nach Ägypten, Mose, du bist verrückt. Und 12 Stunden später, ja, der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name, ja. Meine Stärke ist Gott, ja. Ja, er ist mein Gott und ich will ihn preisen, er ist der Gott meines Vaters. Wow, was für Töne hier plötzlich kommen. Vers 6. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Warte, die drehen auf. Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wunderduend? Ma, das ist Lobpreis. Im Gegensatz zu 12 Stunden vorher. Vers 13. In deiner Gnade, jetzt haben sie es mal erkannt, ne? Dass es nicht um ihre Werke geht. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Was für eine Aussage. Und als sie dann am Berg Sinai standen, wo Gott sagte, ich habe euch zu mir gebracht, sind sie davon gelaufen. Aber Lobpreisparty ist immer eine tolle Sache. Da kann man den Herrn erleben, wenn die Gefahr vorbei ist. Der Feind ist vernichtet. Der Berg Horeb ist noch weit weg. Oh, der Herr ist gut. Herr, deine Gnade an deinen Erlösten, wo ich ja dort gewaltig, du bist meine Stärke, du bist mein Ruhm. Herr, du hast deine Feinde zerschmettert. Ja, wir wissen ja, 3 Tage später standen sie bei Mara und wollten Mose schon wieder steinigen. Ja. Und wir sind genau gleich, oder? Wir sind genau gleich. Okay, Vers 17. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Jetzt geht es wieder um die Erlösten, also um das Volk Gottes. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Also da wirst du uns hinbringen. Du wirst mich einpflanzen auf deinen Berg. Ja. Die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Und dass es darum ging, sie sollten ihm begegnen, sind sie davon gelaufen. Aber von der Weite, von der Ferne kam, oh Herr, deine Städte, deine Wohnung, dein Heiligtum ist so toll. Da hast du mich eingepflanzt, du wirst mich fruchtbar machen, du bist meine Stärke, du bist mein Gott. Wer ist dir gleich unter den Göttern? Solange der Feind hinter dir besiegt ist und vorne noch keiner zu sehen ist. Versteht ihr? Was das bewirkt. Und dann Vers 18. Der Herr ist König auf immer und ewig. Jesus ist der Herr. Ah, aber mit dem Weib, das ich geheiratet habe. Mit dem Chef, den ich habe und mit diesen Nachbarn und mit meiner Bank und mit meinem Auto. Ah. Naja, der Herr ist König auf immer und ewig. Wenn alles vorbei ist und alles gut und easy ist. Und dann Vers 21. Wir haben ja gelesen, Miriam zog vor ihnen her. Und Miriam sang ihnen zu, singet dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Mann, was für ein Lobpreis. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Gerade noch haben sie geredet, wir schaufeln in unser Grab. Holt mal den Spaten raus, damit die Ägypter nicht so viel Arbeit haben. Schaufeln wir mal selber. Und 12 Stunden später, oh, du bist König, du hast die Feinde, wer ist dir gleich? Oh, ich liebe die Städte deines Heiligtums, ich liebe deinen heiligen Berg, du hast mich zu dir gebracht. Es ist so schön, Herr, ich bin so begeistert, du bist König. Ist das nicht toll? Finden wir uns da nicht wieder? Aber die Gnadenerweise des Herrn sind nicht vorbei. Amen. Die Güte des Herrn ist jeden Morgen neu. Denn er weiß, dass wir Staub sind, sagt die Bibel.
Staub.
Wir sind aus Staub gemacht, wir werden zu Staub zurückkehren. Er weiß, dass wir Staub sind. Er weiß, dass wir genau so sind wie die Israeliten hier. Da kommt Jesus rein und sagt, hey, ich gebe dir ein neues Leben. Komm raus aus deiner Sünde. Komm raus aus deiner Verzweiflung. Komm raus aus deiner Angst. Komm raus aus deiner Finsternis. Komm raus aus deinem Leiden. Aha. Und was passiert dann, wenn ich mit Jesus und so, was kommt denn dann? Ja. Na gut, dann machen wir eine Lebensübergabe. Erlebt den Herrn. Wow! Zieht aus mit Begeisterung. Und jetzt lasse ich taufen. Ich breche meiner Oma das Herz, wenn ich mich taufen lasse. Hat mir mal jemand gesagt.
Ja.
Die Taufe wird ganz extrem angegriffen. Und es gab da eine Schwester, die hat wirklich eine Wiedergeburt erlebt. Die war begeistert vom Herrn. Und als es um die Taufe ging, hat sie zu mir gesagt, ich kann mich nicht taufen lassen. Dann sage ich, warum? Ich breche meiner Oma das Herz, wenn ich mich taufen lasse. Die ist katholisch, die ist erzkatholisch. Die versteht das doch nicht, Franz. Das musst du doch verstehen, dass die das nicht versteht. Ach so, muss ich, okay. Habe ich überlegt, Herr, was soll ich denn jetzt tun? Herr, ich brauche eine Antwort. Und der Herr ist gnädig und barmherzig zu mir. Wisst ihr das? Er gibt mir immer eine Antwort.
Halleluja.
Und ich fuhr mit ihr zur Taufe. Schönes Cabrio, altes Mercedes Cabrio, saß ich da drinnen. Und wir fuhren zur Taufe und es ließen sich damals 5, 6 Leute taufen, hier an dem Baggersee in Meiningen. Ne? Fünf. Fünf bis sechs Leute. Sie hätte auch dabei sein sollen, aber sie wollte ihrer Oma nicht das Herz brechen. Also ich muss noch warten, bis meine Oma stirbt und dann lasse ich mich taufen. Das war so ihre Argumentation. Und ich sitze da neben ihr im Auto und wir fahren zu einem See runter und ich sage, Herr, gib mir eine Antwort, ich brauche jetzt irgendwas. Und er hat mir eine gegeben.
Halleluja.
Sie ist nicht gestorben. Die Oma ist noch nicht gestorben, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe zu ihr gesagt, das pass mir auf. Dass du Jesus das Herz brichst, weil du dich nicht taufen lässt, das ist dir egal. Deine Oma ist dir wichtiger wie Jesus. Und ihr wisst ja, wir fahren von hier ungefähr 15 Minuten bis an die Baggerseen. Und als sie dort aus dem Auto stiegen, ging sie zum Pastor und sagte, ich lass mich taufen. Amen. Gott ist gut. Ja. Gott ist gut. Wir sind jetzt durch Schilfmeer. Wir werden aber noch am Schilfmeer bleiben. Da ist ja noch mehr passiert. Wir werden das nächste Mal uns noch damit beschäftigen. Aber ich hoffe, ihr könnt den Weg sehen, den wir gehen. Und der wird noch sehr interessant. Das war jetzt die dramatische Seite. Es wird sicherlich ruhiger jetzt dann in der Wüste. Diese Dramatik ist vorbei. Aber es wird interessanter, was da so kommt. Ja? Und so werde ich diese Predigt hier jetzt abschließen. Und wir werden das nächste Mal weiterschauen, was ist am Schilfmeer noch passiert. Ja? Was kommt da noch auf uns zu? Was können wir daraus lernen? Und wo können wir uns auch bei Israel wiederfinden? Denn der Mensch ist immer gleich. Es ändert sich nur die Kultur, die Zeit, die Sprache, ja, der Zeitgeist. Aber der Mensch mit seinem Wesen ist immer gleich. Der hat sich nie geändert. Und darum musste Gott selbst eingreifen vom Himmel her und sagen, okay, die Zeit ohne Gesetz hat es nicht gebracht, das Gesetz hat es auch nicht gebracht. Und jetzt meinen Sohn. Und jetzt werde ich euch zeigen, was ich machen kann. Und ich sende meinen Sohn. Und wenn ihr in ihm seid und er in euch und ihr mit ihm verbunden seid, dann habt ihr ein Leben, das total verändert ist. Ja? Und das sollen wir bekommen. Und wir sind unterwegs. Wir haben Ägypten verlassen. Wir sind am Schilfmeer auf der anderen Seite. Durch die Taufe hindurch gegangen und jetzt schauen wir, welche Lektionen wir das nächste Mal lernen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Der Herr segne euch.